Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir sind heute angekommen im Kinojahr 1994 und stellen 10 Filme vor und beginnen mit diesem hier, nämlich Speed und folgender Musik. Über Speed hat Keanu Reeves kürzlich nochmal gesprochen, weil er auf eine Teilnahme in der Fortsetzung Speed 2 verzichtet hat. Da geht es ja dann um ein Schiff statt einem Bus. Sandra Bullock hat noch mitgemacht, aber Keanu Reeves wollte dann nicht mehr, weil ihm die Story einfach zu blöd war. Er sagt, das hätte ihm viele Jahre in Hollywood gekostet, dass er sich nicht bereit erklärt hat, in dieser Erfolgsstrecke weiter teilzunehmen. Aus gutem Grund, Speed 2 war dann ja auch ein Flop. Aber Keanu Reeves' Karriere ging dann so ein bisschen den Berg hinunter. So richtig zurückgekommen ist er erst mit den John Wick-Filmen ab den 10er Jahren. In diesem Film hier erleben wir ihn als Cop, der versuchen muss, einen Bus auf Linie zu halten. Der darf nicht, ich glaube, das sind 50 Meilen pro Stunde, der darf nicht mehr und nicht weniger fahren, weil sonst eine Bombe an Bord explodiert. Diese Bombe hat gelegt Dennis Hopper. Der hat sich in den 90er Jahren zu sowas, wie man ihn nennen würde, böse vom Dienst entwickelt. Man konnte eigentlich gar nicht mehr richtig unterscheiden, ob er jetzt oder Gary Oldman zu sehen war in den Bösewicht-Rollen. Die haben sich mal so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben, ob jetzt Waterworld, Leon der Profi, den wir noch besprechen werden, Air Force One oder das fünfte Element. Ich finde, das Interessante an dem Film ist, sich mit dem Verkehr von Los Angeles auseinanderzusetzen. Also anscheinend gibt es in dieser Stadt für diesen Film nie Stau. Denn dieser Bus kann in aller Ruhe 50 Meilen die Stunde fahren, ohne wirklich aufgehalten zu werden. Man sieht dann auch mal einen Kinderwagen, der dann von diesem Bus überfahren wird, der dann aber quasi nicht von einem Kind belegt wird, sondern voller Dosenbier steckt. Man lernt also auch etwas über die Leute kennen, die ihre Einkaufswagen oder Kinderwagen über die Straßen von L.A. fahren. Das ist natürlich schon interessant, dass es in dieser Autostadt Los Angeles im Grunde genommen um einen Bus geht, der da rumfährt. Und am Ende dann wird Dennis Hopper erledigt in der U-Bahn von Los Angeles, die es ja tatsächlich gibt. Es kommt so ein bisschen vor, als wäre dieser Film von so einem Verkehrsministerium gesponsert.
Ja, es gab ja vorher Stopp die Todesfahrt der U23, glaube ich, von dem es dann später ein Remake gab. Der Film aus den 70er Jahren, Stopp die Todesfahrt. Mir fällt jetzt der Hauptdarsteller nicht ein. Walter Matthau, glaube ich, sitzt in der Zentrale. Ich schweife ab, aber mich fasziniert dieser U-Bahn-Frame so sehr, weil die da ist es eigentlich umgekehrt. Die U-Bahn kann nicht mehr gebremst werden und rast in voller Fahrt durch die Tunnels. Und hier muss eben diese Geschwindigkeit eingehalten werden. Dann gibt es von Joel Schumacher, etwas später gedreht, heißt, glaube ich, zu Deutsch, bitte nicht auflegen, Colin Farrell in einer Telefonzelle. Und der wird von einem Scharfschützen bedroht, muss die ganze Zeit am Telefon bleiben, darf die Telefonzelle nicht verlassen. Nun aber zu Speed, einer der entscheidenden Filme dieses Genres, nicht bewegen, in einer bestimmten Geschwindigkeit fahren, ständig unter Beobachtung stehen, unter einer Bombendrohung. Der Film ist wirklich klassisch in seiner Ausrichtung. Ich weiß gar nicht, wer den inszeniert hat.
Jan de Bont, also der vor allem ein Kameramann gewesen ist. Ist auch ein Kameramann-Film.
Hat er nicht kurz darauf Volcano noch gemacht?
Das kann sein, weiß ich nicht.
Oder Twister. Oder
Twister
beide.
Twister hat er gemacht.
Ja. Also das war eine ziemlich kurze Karriere. Also das ist jedenfalls ein wirkungsvoller und gelungener Film. Von Speed 2, also Speed 2 ist eigentlich auch ein gelungener Film, der von einem Kreuzfahrtschiff handelt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das Kreuzfahrtschiff an Land aufsetzt und dann die Stadt durchpflügt. Und da war Keanu Reeves nicht mehr dabei. Aber als Busfahrer ist er toll, denn Dennis Hopper hat natürlich nach Blue Velvet nur noch diese Klischee-Rollen gespielt. Du sagst es zu Recht, wir kommen nachher zu Gary Oldman in Leon. Das war noch am Anfang von Oldmans Schurken, Psychopathen, Irrsinns, Karriere. Bei Hopper war es schon ein bisschen weiter fortgeschritten und war schon sehr Klischee. Ne? Ich weiß, wir haben über Waterworld noch nicht gesprochen, werden möglicherweise demnächst auch nicht darüber sprechen. Der Film ist von 95.
Ich glaube, den werden wir nicht besprechen.
Auf meiner Liste ist er auch nicht, aber man muss ihn natürlich erwähnen als das größte Schiffsbruch, eines der größten Schiffsbruch-Debakel von Hollywood überhaupt und Debakel von Costner. Aber so an Speed als Genrefilm ist gar nichts auszusetzen, funktionierender Thriller, aufregend. Damals ist jeder ins Kino gelaufen. Ich weiß gar nicht, warum bei Speed 2 nicht mal alle ins Kino gelaufen sind. War jedenfalls, der Saal war halb voll in einem Kinokeller, in dem ich saß.
Das ist halt, wenn es ein Passagierschiff ist, ich meine, da kannst du gar nicht das Tempo haben. Der kann ja nicht so hyperschnell fahren, wie du es für einen Bus erwartest.
Ja.
Der ist ein Tempo schon in der Inszenierung rausgenommen.
Ja, also dieses Kreuzfahrtschiff kommt auf eine erstaunliche Geschwindigkeit, wenn es an Land aufsetzt, das kann ich dir sagen. Heute kennt man ja dieses Bild vom Kreuzfahrtdampfer vor Venedig, wo es so aussieht, dieses riesige Kreuzfahrtschiff überragt Venedig und es ankert irgendwie 30 Meter entfernt oder fast unmittelbar am Pier. Und insofern war Speed 2 schon Menetekel, da gab es, ich glaube, das war 96, da gab es so riesige Kreuzfahrtschiffe noch gar nicht. Aber der Busfilm ist sehr gut. Der wird leider gar nicht so oft im Fernsehen gezeigt, wie er es eigentlich verdient hätte. Das ist dann eigentlich ein Weihnachtsfilm, also Heiligabendfilm sogar. Der müsste immer um 22.30 Uhr gezeigt werden, denn da kommen immer Katastrophen, Kriegsfilme, meistens Midway mit Charlton Heston und Glenn Ford, Zweiten Weltkrieg gegen die Japaner.
Dann machen wir weiter mit dem nächsten Film, Leon der Profi und Musik. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Ja, also Jean Reno ist ja schon fast, wie man sagen, wie ikonisch geworden, der Mann mit dem Unterhemd und der runden Brille. Danny Aiello macht mit, von dem man auch weiß, er spielt auch so einen, wenn man das mal so sagen darf, Unterhemd Italiener. Wenn der kommt, ist eigentlich immer Ärger im Anflug. Wir haben ja schon über Gary Oldman gesprochen, im Kontext mit Dennis Hopper. Dieser Film bietet quasi die Geburt Gary Oldmans als Psychopathen, wie er ihn später oft noch darstellen würde, wenig später schon in Das fünfte Element. In Dracula, dem Film, mit dem er seinen Durchbruch gefeiert hatte, 2 Jahre zuvor, hat er natürlich auch auf gewisse Art und Weise einen Psychopathen gespielt, aber noch weitaus kontrollierter. Hier haben wir einen drogenabhängigen Cop, der krumme Geschäfte macht und an den Killer Jean Reno gerät. Bevor du das was von dem Film erzählst, ich habe mich immer wieder gewundert, Häuser wie diese, Wohnungen wie diese, die gibt's eigentlich gar nicht. Da kommt nie die Polizei vorbei. Es gibt der Concierge, dem fällt nichts auf, dem kümmert es nicht, dass Mathilda jetzt bei dem Leon wohnt. Die Polizei ermittelt da nicht wirklich. Sie gehen selten in den Tatort zurück. Die Leute schießen in New York City durch ihre eigenen Wohnungen. Niemand stört es. Die Lautstärke ist dann egal. Jean Reno stürmt ein Polizeirevier, um seine Mathilda wieder zurückzuholen und kann das einfach so machen. Also das ist fast ein Märchen. Ne? Und was mich am allermeisten stört, ist, darüber muss man einfach sprechen, ist, dass die Naivität, mit der die Beziehung der beiden ausgeleuchtet wird, selbst für das Kino 1994 eigentlich nicht mehr möglich gewesen ist. Es hätte doch dringend eines Gesprächs bedarf. Also Mathilda hat sich verliebt in ihn und es ist zu befürchten, dass sich der alte Mann auch in die 12-Jährige zurückverliebt hat. Und das hätte irgendwie deutlicher noch herausgearbeitet werden müssen, was das eigentlich bedeutet, dass dieser Mann pädophile Gedanken hat.
Du hast es ja schon gesagt, es kann nur ein Märchen sein. Du hast natürlich recht mit dem Wohnzimmer, ich weiß nicht, oder mit dem Haus, mit dem Treppenhaus. Es kommt bei den ärgsten Schießereien. Tritt nicht einmal ein Nachbar vor die Tür. Nein, keiner läuft ins Treppenhaus, keiner ruft die Polizei. Es kommt niemals Polizei, es kommt niemals Krankenwagen, es wird überhaupt niemand aufmerksam darauf. Dann, es ist ein Gebäude, wie wir es aus Ridley Scotts Blade Runner eigentlich kennen, nur es ist viel besser ausgeleuchtet. Eine schäbige Bude. Ich weiß nicht, ob es Queens oder Harlem, wahrscheinlich ist es Harlem. Es ist ein von einem Franzosen ausgedachtes New York City, Und insofern schon märchenhaft. Man sieht die Kulissen, man sieht im Erdgeschoss ein Laden, in dem tatsächlich im Schaufenster Waschmittel stehen und so Drogerieartikel. Also auch ein New York eigentlich der 50er Jahre. Und was sehen wir? Gene Kelly tanzt, ein Amerikaner in Paris, in einer Vorstellung, die Jean Reno besucht. Und Jean Reno, der sonst als Buster Keaton oder als eine Warten auf Godot-Figur durch den Film geht oder Jacques Tati, der ist plötzlich begeistert. Die Augen leuchten, sind weit aufgerissen und er sieht Gene Kelly da tanzen. Ziemlich zu Beginn des Films. Und er kommt dann vom Kino zurück und wieder in seine auch unwahrscheinlich schäbige Wohnung, in der er aber eine Pflanze abstaubt und die ins Fenster stellt. Und der ist auch ein Pedant, er bügelt nämlich. Er trägt eigentlich sogar im Sommer einen Lodenmantel, einen langen Mantel, darunter ein weißes T-Shirt und immer eine Fischermütze. Was also auch vollkommen unwahrscheinlich ist, man sieht, die Sonne scheint, alle sind leicht bekleidet, laufen in kurzen Hosen rum, er geht im Mantel. So. Gary Oldman, lauter Manierismen, ne, spielt also einen irre zuckenden Psychotiker, der immerzu von Beethoven schwadroniert und von Mozart und seinen Opfern irgendeinen Quatsch erzählt. Ne. So, der Film war enorm beliebt. So Luc Bessons Filme waren Kultfilme, die kamen ins Kino und waren Kultfilme. Also schon bevor sie überhaupt gedreht waren, waren sie schon Kultfilme. Und Rausch der Tiefe natürlich, auch die Filme vorher. Und Leon war auch sofort war sozusagen ein Instant-Klassiker. Und ich kann mich daran erinnern, wie begeistert die Leute ins Kino gelaufen sind, wie verzaubert sie von Natalie Portman waren, auch verzaubert von dieser Figur des Jean Reno, die tatsächlich so, wie ich gesagt habe, Jacques Tati, Chaplin-esque, Warten auf Godot-artig angelegt ist. Aber die Verbindung der beiden ist natürlich Dreh- und Angelpunkt des Films.
Ich finde halt nur, die Frage ist, wie wäre der Film denn geworden, wenn es keine Mathilda gehabt hätte, sondern einen Jungen als sein Zögling? Wie wichtig ist es, dass es sich hier um ein Mädchen handeln muss, statt um einen Mann? Hätte der nicht auch funktioniert, wenn er einen jungen Killer statt eine junge Killerin herangezüchtet hat? Denn ihre Familienverhältnisse, die sind doch relativ unklar. Sie wirkt nur aufgrund ihres Bruders traurig, der erschossen wird, den man zum Glück nicht sieht, wie er erschossen wird. Halbbruder. Aber alle anderen sind ihr so ein bisschen egal. Also sie wandert sehr schnell ins Lager über von Jean Reno. Das ist mir ein bisschen zu unterbeleuchtet.
Also sie sieht tatsächlich auch niemandem in der Familie, die auch gleich erschossen wird am Anfang, ähnlich. Und man kann sich auch überhaupt nicht vorstellen, dass sie in diesem Haushalt jemals aufgewachsen ist. Und, ne? Also die wenigen Szenen, die man vorher sieht, deuten ja auch nicht darauf hin, dass es ein Verhältnis gibt. Es ist halt so, Luc Besson ist ein wunderbarer Regisseur. Man sieht jetzt den Film Anna bei Netflix gerade, der nicht ganz neu ist, glaube ich, oder aus dem letzten Jahr, und ein großer Erfolg gerade bei Netflix. Und da funktioniert seine Action fantastisch. Ne? Die Charaden funktionieren, man wird genarrt, man sieht die Rückblenden. Und hier ist es nicht ganz so virtuos, aber es ist eben 1994 und Luc Besson ist technisch noch viel besser geworden, als er in den Filmen der 80er und 90er Jahre war. Ne? Aber der Film ist enorm beliebt. Wir sprechen noch über einen noch beliebteren Film, gleich Shawshank Redemption.
Ich würde aber ganz gerne kurz True Lies vorschieben, weil ich irgendwie gerade in dem Shooter-Genre gerne ein bisschen bleiben würde. True Lies mit Musik. Ja, True Lies, Film von James Cameron, daran spielt Arnold Schwarzenegger die Figur des Harry Tasker. Der ist vordergründig gegenüber seiner Ehefrau ein Versicherungskaufmann. In Wirklichkeit ist er ein hochgradig spezialisierter Geheimagent. Das ist im Grunde genommen eine moderne James-Bond-Geschichte im Jahr 1994, als es auch eine Bond-Pause gegeben hat. Der von Martin Campbell inszenierte GoldenEye kam ja erst 1995. Darin hat also dieser Agent Harry Tasker sehr gut hineingepasst. Wir lernen ihn gleich am Anfang kennen, wie er versucht, aus einem hochbewachten Schloss etwas zu stehlen. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, die mal so ein bisschen wie die Schluss-Action-Szene eines anderen Films immer anmutet. Also der Prolog besteht ja oft immer aus anderen Abenteuern, von denen man nur das Ende kennenlernt. Das hat Cameron praktisch auch von James Bond übernommen. In gewisser Weise ist True Lies James Camerons intimster und kleinster Film, wenn man das so sagen kann. Auch wenn er natürlich sehr teuer gewesen ist und gute Effekte gehabt hat. Aber die Geschichte an sich, ich weiß nicht, wer von den beiden der Motor gewesen ist, Schwarzenegger oder Cameron, erzählt auch eine sehr persönliche Geschichte, nämlich wie ein Ehepaar die Lust aufeinander wiederfinden kann und was dafür nötig ist, in anderen attraktiv zu sehen nach sehr vielen Jahren Ehe. Das passt eigentlich normalerweise nicht zu den Themen James Camerons, der damals schon sehr groß gedacht hat. Das war der erste Film nach Terminator 2 und als nächstes würde dann ja auch Titanic kommen. Hier haben wir, weil er ja sehr starke Frauenfiguren skizziert, den sehr selten vorkommenden Fall in der Kinogeschichte der selbstermächtigten Hausfrau, die von Jamie Lee Curtis gespielt wird. Wobei man sagen muss, dass Harry Tasker eigentlich überhaupt keine Familie haben dürfte in seinem Job. Also eigentlich kann man diese Doppelbelastung gar nicht ertragen, die Welt retten zu müssen und gleichzeitig zu Hause so zu tun, als wäre man irgendwie jemand anders. Das hat mich so ein bisschen an die Serie Americans erinnert. Nun, das ist eine Komödie gewesen mit arabischen Terroristen. Es dürfte eine der letzten Komödien mit arabischen Terroristen gewesen sein. Irgendwann kam dann ja 9-11. Ich musste so ein bisschen denken an die Libyer von Zurück in die Zukunft, die man sozusagen auch, die dafür auch hergehalten haben. Aber das gab es da eigentlich noch nicht. Ansonsten gibt es halt sehr, sehr interessante Action-Szenen. Er reitet, so wie John Wick das später machen würden, auf Pferden durch die Stadt. Er fährt mit einem, es geht mit einem Auto in einen Aufzug. Und dann wird nach oben gefahren, das erinnert mich so ein bisschen an diese Spielparkhäuser, die man als Kind gekauft hat, wo mal Schokolade drin war. Da konntest du auch immer in diesen Plastikaufzügen bis ganz nach oben fahren. Ich weiß nicht genau, wovon der Film jetzt inspiriert gewesen ist. Es gab 1993 ja den Anschlag im World Trade Center, der von Osama bin Laden befehligt wurde. Hier heißt die Terroristengruppe, die eine Atombombe zünden will, Grimson Jihad. Ja, man sieht Senkrechtstarter. Die werden so ein bisschen gezeigt wie bei Raumschiffe. Ich glaube, da ist Cameron mit seinem Technikfimmel ein bisschen durchgekommen. Bekannt wurde natürlich, dass Bill, Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger, die sich vor einer Atombombenexplosion küssen. Ja, ach Mensch, Bill Paxton natürlich in einer Nebenrolle als Gebrauchtwagenhändler, der sehr lustig ist und von Schwarzenegger überführt wird und dann auch den legendären Satz sagt, weil er dann losgeschickt werden soll und gehen darf. Aber wenn ich mich umdrehe, dann erschießen sie mich doch.
Also es ist eine sehr bizarre Komödie, weil sie von James Cameron inszeniert ist. Er hat offenbar eine Obsession mit Jamie Lee Curtis. Dieser Striptease bleibt in mancher Hinsicht unvergesslich, weil nichts darauf vorbereitet, dass es diese Szene gibt. Ne? Also das ist wirklich wahrscheinlich der überraschendste Film von James Cameron. Es überrascht noch mehr als Titanic. Bei Titanic weiß man ja auch, was passiert. Aber Jamie Lee Curtis, also eine sehr ungewöhnliche Hausfrau. Nun war sie ja vorher schon in einer anderen überdrehten Komödie von John Cleese, Fisch namens Wanda. Und sie kann das spielen und Schwarzenegger als wie soll man sagen, bemühter Ehemann, der dann wieder entflammt, eben bei diesem Striptease im Dunkeln, man sieht eigentlich ihre Silhouette. Das ist eine erstaunliche Kombination in diesem Film.
Schräg. Nicht? Also dass sozusagen es nicht ausreicht, dass sie so ist, wie sie ist.
Ja, aber das ist ja nun ein Klischee, also sozusagen 9,5 Wochen im Dunkeln nachgestellt. Ne? Aber du hast recht, es wirkt etwas abgeschmackt oder heute man kann mit Recht auch sagen, sexistisch natürlich, weil es eben diesen Striptease braucht. Er wird sie wieder attraktiv finden, weil er gar nicht weiß, dass es eine Frau ist, die sich da auszieht. Ne? Und dazu ist noch die Verheißung, weil es ja nicht in der Deutlichkeit, weil er seine Frau nicht erkennt, sondern es ist einfach der Vorgang. Ne? Ich habe den Film einige Jahre später gesehen und Das fand ich sehr merkwürdig. Also es war sozusagen eine Zwischenzeit in Hollywood, wo explizit nichts gezeigt wurde. Andererseits auch keine Prüderie, sondern da waren sie wahrscheinlich unentschlossen, wollten natürlich einen großen Erfolg landen.
Ja, du darfst nicht vergessen, Basic Instinct, ja. Body of Evidence, Sliver, diese Ira Levine-Verfilmung. Es gab schon diesen Versuch, halt irgendwie so Erotik zu machen, der Femme Fatale. Ne? Also Madonna, Sharon Stone. Es gab diesen kurzen Trend. Jade von Friedkin, Color of Night.
Ja. Ja, in Andeutung. Ne?
Ja.
Also in den meisten Filmen bleibt es bei Andeutung. Ja, also bei Sliver gibt es diese Beobachtung des Badezimmers, ne, wenn jemand dann in die Badewanne steigt oder sich im Spiegel betrachtet. Ja, es ist schwer zu sagen, weshalb Cameron diesen Film gedreht. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat oder wer ihm das angedient hat. Ne? Also es ist natürlich genügend Action im Film. Es ist Schwarzenegger als nicht ganz klassischer Actionheld und Geheimagent eigentlich. Aber das Movens ist wahrscheinlich, der Geheimagent ist auch in eigener Sache, in seiner Ehe, eine Art Geheimagent.
Aber ne? Ich glaube ganz ehrlich, nach dem Mega-Erfolg von Terminator 2, wenn die Studios einfach gesagt haben, James und Arnold, wir brauchen irgendwie was zusammen. So mit euch, sucht euch bitte den Stoff. Titanic würde nicht in Frage kommen, obwohl Cameron das schon längst im Auge hatte. Und es ist natürlich schon toll, dass Schwarzenegger hat im Jahr davor im Last Action Hero schon sehr ironisch mit seiner Männlichkeitsrolle gespielt. Jetzt würde er der letzte Actionheld sein, bevor Nicolas Cage kommen würde mit The Rock und Face Off. Und obwohl er Muskelpaket ist und Muskelpakete in den 90ern einfach eigentlich nicht mehr so angesagt waren, schaffte Schwarzenegger doch auch als Schauspieler. Und ich finde, er spielt wirklich gut. Ich habe ihn wahrscheinlich in keinem Film so lustig gesehen wie in diesem Film. Obwohl es Sachen gibt wie Twins oder Kindergartencop, in denen er bewusst noch lustiger aufzutreten versucht. Und hier ist er praktisch der letzte 80er Jahre Actionheld, der schon selber mit den häuslichen Problemen zu kämpfen hat. In gewisser Weise so oldschool wie Bruce Willis in Stirb langsam, ne? Wo er auch einen Streit mit seiner Ehefrau hat und sich hinter diesem Hintergrund eigentlich nur die Action-Szenen dann ausbreiten. Ne?
Ja, also dieser Film, anders als Last Action Hero, war, glaube ich, ein Jahr vorher. Ja. Funktioniert ganz gut, war aber, glaube ich, auch kein großer Erfolg, oder?
Also John McTiernan, welchen Film hat er davor noch gedreht?
Jagd auf Roter Oktober.
Genau, der fiel dazwischen. Danach würde dann Die Hard 3 kommen, Die Hard with a Vengeance, der wiederum ein Hit war. Ja, ich verstehe auch nicht, also wir haben über Last Action Hero nicht gesprochen in der 93er Folge, aber es wäre ein gutes Thema gewesen. Also ich fand ihn in Ordnung.
Ja, das ist der Film mit der Ironie. Ich weiß noch, wie im Kino gelacht wurde, wenn Schwarzenegger seine Posen einnahm. Und
Shakespeare zitiert.
Das auch, ja, genau. Also das ist ein billiger Effekt. William Shatner schon in den 60er Jahren auf seiner Platte gemacht. Da hat er auch Shakespeare zitiert, ne, zu Orchestermusik.
Ah ja. Okay, machen wir mal weiter mit einem Film, den Arne vorstellt und Musik von Alan Silvestri. Kennt jeder Forrest Gump. Ja, Musik von Alan Silvestri, ein Film, der in die Geschichte eingegangen ist, besonders im Vergleich zu Pulp Fiction. Denn viele sagen oder führen diesen Film an als Beispiel dafür, für eine unfaire Entscheidung der Oscar Academy, nämlich Forrest Gump mit dem Oscar als besten Film auszuzeichnen und nicht Tarantinos Pulp Fiction. Viele verwiesen auch auf den Vergleich zwischen sorry, Bob Fosseys Cabaret von 72 und The Godfather von Coppola, wo auch schon eine Fehlentscheidung vorgelegen hätte. Viele Filmemacher, viele Historiker streiten sich, welcher dieser Film denn nun besser ist. Für Arne mich steht die Entscheidung wahrscheinlich fest. Das Lustige ist, Tarantino wurde auch mal darauf angesprochen, warum er denn glaubt, woran das gelegen haben könnte, dass sein Film verloren hat gegen Forrest Gump. Und Tarantino sagt, der Fehler habe darin bestanden, dass die Golden Globes oder die Kategorisierung seines Films für die Golden Globes schon falsch gewesen sei, denn es wurde beschlossen, ihn antreten zu lassen in der Kategorie beste Komödie und nicht beste Drama. Die Globes machen ja eine Unterscheidung zwischen der Drama-Sektion und der Comedy-Sektion. Und da sei Pulp Fiction schon falsch aufgehoben gewesen. Er hätte gleich ins Feld um den besten Drama-Film gehen sollen. Dann hätte er vielleicht größere Chancen gehabt. Tarantino hat ja bei der Oscar-Verleihung, als er den Drehbuch-Oscar zumindest bekommen hat, noch gesagt, das wird mit Sicherheit der einzige Preis sein, den ich hier an diesem Abend bekomme. Dann sollte er recht behalten. Hanks selber hat ja gesagt, er verteidigt den Film bis heute, Forrest Gump, und sagt irgendwie, ja, dieser Film hat doch auch seine Stärken gehabt, wenn man die Auseinandersetzung sieht zwischen ihm und Lieutenant Dan in diesem Film, was ich für ein bisschen eine schwachbrüstige Begründung halte, aber er hat es nochmal ins Feld geführt. Nicht zu vergessen ist natürlich, dass Forrest Gump auch schon von den Simpsons veräppelt wurde, als nämlich Marge zu dem bereits im Bett liegenden Bart geht und ihn trösten will, und anfing zu erzählen, meine Mutter hat damals gesagt, das Leben ist wie, und bevor sie weiterreden kann, zieht sich Bart schon schnell einen Kochtopf über den Kopf und haut mit dem Kochlöffel drauf, damit sie diesen schlimmen Satz nicht zu Ende bringt.
Ja, also es ist ein unterhaltsamer Film, der damals gewisses Überraschungspotenzial hatte. Man muss allerdings sagen, dass Woody Allen Selig 1982 das eigentlich schon vorweggenommen hat. Selig, das Chamäleon, erscheint in allen möglichen medialen Verbindungen, in den Nachrichten, kommt überall vor. Also diese Idee wurde von Forrest Gump, von Zemeckis und den Drehbuchautoren abgeschrieben. Und es ist hier auch nicht viel wirkungsvoller und sogar weniger stilvoll inszeniert als bei Woody Allen. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film und da sind die Montagen sogar raffinierter als hier. Hier hat man natürlich noch den Vietnamkrieg, hat einen größeren Hintergrund, hat mehr Sympathie für Hanks. Hanks hat den Oscar gewonnen mit gewissem Recht. Und der Film erfreute sich damals jedenfalls großer Beliebtheit, wird noch immer im Fernsehen gezeigt. Es ist wenig an ihm auszusetzen als Unterhaltungsfilm. Natürlich ist es eine Entscheidung, dass Pulp Fiction nicht den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Aber natürlich ist es die Gewalt in dem Film und es ist auch sicher, war auch sicher ein Unverständnis bei großen Teilen der Juroren. Das dürfen ja alle der Academy abstimmen und die haben sich versammelt hinter Forrest Gump und nicht hinter Pulp Fiction. Ne? Das ist eben der große Publikums- und auch der typische Hollywood-Film mit einigen, also ein herzerwärmender Film, ne? der auch natürlich Züge des Dramas hat, aber auch der Komödie.
Es ist möglicherweise auch das letzte Mal, dass ein Mensch einen Hauptdarsteller-Oscar bekommt für die Darstellung eines behinderten Menschen. Das weiß ich jetzt nicht. Also im Jahr davor.
Warte mal, Beautiful Mind bedingt.
Bedingt, ja.
Und dann später Eddie Redmayne.
Ist natürlich trotzdem eine Sensation, weil Hanks zuerst den Oscar für Philadelphia bekommen hatte. Und im Folgejahr dann gleich schon wieder ein. Das war das erste Mal seit Spencer Tracy. So ein bisschen. Also auf der einen Seite gefällt mir die Botschaft des Films, die ein bisschen subversiv ist. Also im Roman schafft es ja Forrest Gump unter anderem auch ins Weltall. Das hat Zemeckis hier nicht gezeigt. Das ist so ein bisschen wie Homer Simpson es auch ins Weltall geschafft hat. Und im Grunde genommen zeigt dieser Film, dass jeder Mensch es schaffen kann, seinen American Dream zu verwirklichen, egal welche geistigen Voraussetzungen gegeben sind und welche nicht. Das finde ich schon relativ bemerkenswert. Auch die Tatsache, dass er Vietnam überlebt. Im Grunde macht ja Lieutenant Dan, gespielt von Gary Sinise, dann aus so einer gewissen Art zum Geboren am 4. Juli-Film daraus. Ne? Er verliert ja die Beine. Übrigens ein Special-Effekt, der damals genauso wie die Selig, diese Montage-Effekte relativ hoch eingeschätzt wurden. Das ist ja eine Sache, die Zemeckis in jedem seinem Film immer versucht zu zeigen, dass er die Spezialeffekte weiterentwickelt. Aber auf der anderen Seite, neben dieser subversiven Botschaft, nämlich, dass jeder den American Dream schaffen kann. Es ist natürlich auch eine schräge Darstellung, dass nur eine Frau, die wird hier gespielt von Robin Wright Penn, die so ein bisschen lost ist, ne, die missbraucht wird, die zum Drogenopfer wird, am Ende auch an AIDS stirbt, dass nur sie diejenige sein kann, die einen Menschen mit geistiger Behinderung lieben kann. Das ist natürlich auch ein bisschen schräg in der sozusagen in der Wahrnehmung, dass es sozusagen eines Opfers braucht, eines Menschen, um ein anderes Opfer überhaupt zu lieben.
Ne? Ja, wie gesagt, es ist ein herzerwärmender Film. Und jetzt kommen wir zu einem anderen herzerwärmenden Film. Bullets over Broadway.
Nee, ich stelle einen vor. Ah. Geh jetzt mal dran. Dein Bullets, dein Woody Ending machen wir gleich. Machen wir erstmal Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, auf Deutsch die Verurteilten, erzählt die Geschichte eines Bankiers, Andy Dufresne, gespielt von Tim Robbins, der wegen Mordes an seiner Frau im Shawshank-Gefängnis einsitzt. Er ist unschuldig, er ist ein aufrichtiger und blitzgescheiter Mensch, auch einer, der sehr herzerwärmend ist. Es geht um eine Gefängnisausbruchsstory, in der es von korrupten und brutalen Beamten nur so wimmelt. Und Gravitas erzählt, erhält die ganze Geschichte durch den Erzähler Red, von dem wir später am Ende erst erfahren, dass Red, gespielt von Morgan Freeman, aus der Retrospektive erzählt, aber schon längst aus dem Gefängnis draußen ist. Daran, dass dieser Ausbruch gelingen wird, lässt der Film als auch Stephen King in der Vorlage keinen Zweifel. Es ist also eine echte Gewinnergeschichte unter den Gefängnisdramen, in denen auch mal das Gute siegt. Die Vorlage, die war schon sehr gut, die erschien im Novellenband Frühling, Sommer, Herbst und Tod 1982, in dem auch unter anderem A Pupil versammelt ist, als auch The Body, der später als Stand by Me von Rob Reiner ins Kino gekommen ist. Der Film Die Verurteilten ist natürlich auch deshalb legendär, unabhängig davon, dass er wirklich ein sehr guter Film ist, dass er auf der IMDb, der Internet Movie Database, auf Platz 1 der besten Filme aller Zeiten steht, also auch höher gewertet wird als das andere Meisterwerk der 1994 Jahres, nämlich Pulp Fiction. Das Wichtige ist, das Lustige ist an der IMDb natürlich, dass dieses Ranking unter Kritikern überhaupt keine Rolle spielt. Also wenn du dir die Jahrzehnte-Rankings anguckst bei Cahiers du Cinéma oder Sight and Sound, da würde so ein Film wie Die Verurteilten gar nicht auftauchen, was wiederum zeigt, wie hoch doch der Stellenwert von diesen aggregierten Fanvotings eigentlich ist.
Ja, ob der Stellenwert hoch ist, es gibt sie. Ne? Ja. Es gibt sie und sie sind natürlich, die sind jetzt präsent und gerade diese Wertung wird jetzt immer angeführt im Zusammenhang mit Die Verurteilten, wobei dann oft sehr gefragt wird, what? Shawshank Redemption? Welcher Film ist das überhaupt? Ne? Und der deutsche Titel lautet natürlich etwas anders. Ja, dieser Film wird über die Maßen geschätzt, wie dieses Urteil zeigt. Also ein Publikumsfilm schlechthin mit einer ja gar nicht so populären Besetzung mit Tim Robbins. Aber es ist sehr, sehr wirkungsvoll. Wirkungsvoller zum Beispiel als The Green Mile mit Tom Hanks, also als Stephen King-Verfilmung. Eine unglaublich sentimentale Geschichte natürlich. Eben herzerwärmend.
Man darf bei Frank Darabont nicht vergessen, also ich mochte The Green Mile, der hat 3 Stephen King-Filme, Verfilmungen gedreht. Neben Green Mile und Shawshank hat er dann ja noch Der Nebel gemacht. Ich finde alle 3 Filme gut. Ich mochte auch sein unveröffentlichtes Drehbuch zum Indiana Jones 4, genauso wie die ersten Folgen der ersten Staffel von The Walking Dead. Also der war schon top of his game, Frank Darabont. Mit diesem Erfolg des Films konnte keiner rechnen, du hast es ja selber gesagt. Er war nicht unbedingt starbesetzt. Ich möchte nochmal, ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, warum dieser Gefängnisfilm so beliebt ist. Der einzige böse Häftling. Normalerweise, du hast ja diese Knastfilme, in denen es verteilte Rollen gibt. Du hast die Baddies, die jemanden umbringen, und auch hier hast du Vergewaltiger. Aber die einzigen bösen Häftlinge des Films werden nach bereits 30 von ungefähr, weiß nicht, 140 Minuten aus dem Film herausgenommen. Da von diesem Zeitpunkt an hast du nur noch gute Leute unter sich, die sich gegenseitig unterstützen. Und das geht halt irgendwie auch ans Herz. Da stört niemand die Harmonie. Und die bösen Jungs, Das sind halt die Wärter und die korrupten Beamten, die ja alles für sich selber reinstreichen. Ich finde auch die Figur des Andy Dufresne, er wird ja auch mehrfach vergewaltigt. Das ist im Buch sehr, sehr drastisch und das ist in dem Film auch sehr drastisch. Aber er gibt nie auf, er gibt sich sogar selber auch die Schuld am Tod seiner Frau. Er meinte irgendwie, ja gut, wenn ich nicht so wäre, wie ich bin, dann hätte sie mich nicht betrügen müssen. Und getötet wurde sie halt von jemand anderem, ne? Dass er letztendlich diesen Tunnel gräbt, hinter diesem Rita Hayworth-Poster, ist auch ein Ausdruck der Macht, die eine Ausdauer haben kann. Er selber sagt ja, Geologie ist das Studium von Druck und Zeit. Und so schafft er es, diesen Tunnel zu bauen. Unabhängig davon ist das natürlich auch ein Film, der das Prinzip Living Well is the Best Revenge auslebt. Weil es werden zwar am Ende die korrupten Beamten bestraft, aber es scheint nie wirklich darum zu gehen, dass sie körperlich bestraft werden oder dass er, Dufresne, selber sich an den rächen kann. Auch das ist, glaube ich, ein Geheimnis dieses Erfolgs, dass es ein Film ist, der von so einer zen-artigen Ruhe getragen wird, dass alles schon irgendwie gut ausgehen wird. Das ist kein typischer Klass-Revenge-Movie.
Nein, wirklich nicht. Ich war verblüfft, als ich das Ende mit dem Grabstein sah. Das war der einzige Moment der Verblüffung und dafür ist der Film sehr lang.
Dann machen wir jetzt weiter mit einem Film, den Arne vorstellt, den er sich schon gefreut hat. Der tägliche Woody Allen, Bullets Over Broadway.
Auch über Bullets Over Broadway müssen wir sprechen. Wir haben gerne nicht bei jedem Jahr des Jahrzehnts und des vorangegangenen und des vorvorangegangenen über jeden Woody Allen-Film gesprochen. Bullets Over Broadway ist eigentlich eine kleine theatralische Komödie, die auch vom Theater handelt, deshalb Broadway. Und zugleich eine Kriminalgroteske, wie Woody Allen sie seit den 80er Jahren immer mal wieder gern gedreht hat. Leider auch später mit Schmalspur, Ganoven. Es handelt sich hier eigentlich um die Inszenierung eines Theaterstücks in einem Stück. Ein Ganoven, ein Gangsterboss, Ches Palmettieri, möchte seine Geliebte unbedingt in einer Rolle in einem Theaterstück sehen. Finanziert das Theaterstück John Cusack spielt eine der Hauptrollen und nennenswert die langjährige Woody Allen Darstellerin Diane Weiss, die er überhaupt erst bekannt gemacht hat, die in einigen Rollen seit den 80er Jahren in Allen Filmen gespielt hat und die, glaube ich, den Oscar bekommen hat. Und die spielt hier sozusagen das Gangsterliebchen. Und der Film ist sehr gut gebaut. Das ist eigentlich ein simples Prinzip. Das Geschehen auf der Bühne spiegelt sich im wirklichen Leben. Das sind alles Pappkameraden, sind alles Klischeefiguren, sowohl im wirklichen Leben als auch auf der Bühne. Und das wird gespiegelt. Ich hab einen Dokumentarfilm gesehen über die Filme von Woody Allen, in dem Diane Weiss sagt, sie können nicht jede Rolle spielen und Allen habe ihr auch nicht jede Rolle anvertraut. Und bei Bullets fühlte sie sich unwohl und wusste nicht, wie sie das machen sollte, ne? Weil sie eigentlich keine Komödien spielt. Und sie war also unglücklich über die Anlage ihrer Rolle und sie hat das vollkommen falsch angelegt. Und dann sagt sie, naja, das hat Woody, der sonst keine Anweisung gibt und die Schauspieler machen es, gemerkt und hat mit ihr gesprochen und vorgeschlagen, er könne es umbesetzen oder sie solle es ganz anders versuchen. Hat sie es ganz anders versucht und es wurde einer der größten Erfolge in ihrer Karriere, die dann noch lange, lange fortgesetzt wurde, meistens mit sehr guten Nebenrollen, zum Beispiel im Pferdeflüsterer wenige Jahre später. Naja, kurzum, ein Jahr darauf hat Woody Allen Mighty Aphrodite gesehen, ein sehr misogyner Film. Und dieser ist sozusagen die letzte unbeschwerte New York-Komödie, noch dazu in historischen Kulissen.
Ja, wir sollten öfter Woody Allen-Filme besprechen, weil dann wird es nicht so oft passieren, dass ich dich unterbreche. Denn ich muss sie nämlich alle noch sehen. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Film und Musik von Guns N' Roses. Ja, Sympathy for the Devil, das sollte für lange Zeit, diese Coverversion des Rolling Stones Songs sollte für lange Zeit die letzte Studioaufnahme sein, die Guns N' Roses beziehungsweise Axl Rose zusammen mit Slash machen würde. 1994 war das natürlich. Interview mit einem Vampir nach der Romanvorlage von Anne Rice. Damals gab es dann noch kein kommerzielles Internet. Alle haben sich trotzdem schon in Briefen aufgeregt und Anne Rice auch. Wie kann es denn sein, dass Tom Cruise in der Rolle des Vampir Lestat besetzt wird? Das passt ja überhaupt nicht. Und auch Brad Pitt hat sich kürzlich erst nochmal über den Film geäußert, der angeteased wurde in Clickbait-Artikeln wie dies ist der einzige Film, für den er sich schämt. Und Brad Pitt hat erklärt, dass er versucht hat, auszusteigen aus dem Film. Und dann hat er seinen Agenten gefragt, wie viel würde mich das kosten, aus diesem Film noch auszusteigen? Da hat sein Agent gesagt, 25 Millionen. Damit war das Thema gegessen und Brad Pitt ist freiwillig geblieben. Es ist ein Film, der fast nur aus Nachtdrehs bestanden hat. Er selber war unzufrieden mit seiner Rolle, weil er einen Schönling gespielt hat, der so von Kulisse zu Kulisse getragen wird, ohne sich wirklich weiterentwickeln zu können. Ich weiß aber auch nicht, warum Tom Cruise mit Absicht den Vampir Lestat gespielt hat, der übrigens so ein bisschen aussieht wie David Bowie in der Hunky-Dory-Phase, wie ich finde, in seinen Barockklamotten. Weil er ja doch... Also nicht unbedingt, weil er ein Scheusal darstellt, wo man die Rolle genommen hat, aber er fällt doch gegenüber dem wunderschönen Brad Pitt, muss man auch sagen, sehr deutlich ab. Und der sehr machtbewusste Tom Cruise war eigentlich nicht dafür bekannt, solche Rollen zu nehmen, in denen ein Nebendarsteller drohen könnte, ihn zu überstrahlen. Dazu gibt es Christian Slater als Hauptdarsteller Nummer 3, der wohlgemerkt auch in der Hierarchie der Darsteller höchstens noch die Nummer 3 gewesen ist. Auch er war ein aufstrebender Star, aber das war in den 80ern und hat sich nicht durchsetzen können. Ich glaube, dass er auch mit Drogenproblemen zu sehr in die Krisen gekommen ist, als dass er noch eine Lobby hätte haben können. In Hollywood durfte also froh sein, zumindest noch die dritte Geige spielen zu können. Ansonsten hat dieser Film von Neil Jordan, den ich gut finde, sehr viele romantische Szenen. Brad Pitt sagt, nachdem er zum Vampir gebissen wurde, ich sah zum letzten Mal die Sonne aufgehen. Auch in seiner letzten schönen Rolle for Seven. Und es ist doch bemerkenswert, wie diese beiden Vampire, Lestat und er, doch irgendwie überall da, wo sie sind, aufräumen. Sie räumen in New Orleans auf, sie räumen in der viktorianischen Gesellschaft aus, sie sind disruptiv. Und irgendwie, also mir gefiel das, wie diese Vampire, die mehr oder weniger Rollen nur akzeptieren, Lestat natürlich noch mehr, dann doch versuchen halt irgendwie die Gesellschaft von unten hin so aufzukrempeln.
Ja, das ist eine gültige Beschreibung, auch gültiges Urteil, finde ich. Ich mochte die Filme von Neil Jordan spätestens seit The Crying Game, der Ende der 80er Jahre, glaube ich, ja, Ende der 80er Jahre, ihn sozusagen durchgesetzt hat und ihn überhaupt nach Hollywood brachte. Und dieser Film ist wahrscheinlich sein kommerziellster, größter Film. Er hat später noch einige Jahre später mit Ralph Fiennes und Julianne Moore, dann glaube ich wieder in England, Ende einer Affäre nach Graham Greene gedreht. Hier bei dieser Romanadaption ist es natürlich so, dass der Roman schon sehr populär war und die Verfilmung dieser Romantik, der viktorianischen Romantik, ist sehr gut gelungen. Das Einzige, was möglicherweise etwas stört, ist dann doch der, wie man so sagt, Star-Appeal von Cruise und Pitt. Und sehr bedingt von Christian Slater, der die schwächere Rolle hat. Übrigens sieht man Slater heute noch in Serien, weniger in Filmen, aber mehr in Serien. Und da auch noch in tragenden Rollen. Und er ist jetzt sehr gut als älterer Mann. Also Slater, ja, das war nicht absehbar. Das
machen auch Antonio Banderas mit in einer seiner ersten Hollywood-Rollen. Und die sehr junge Kirsten Dunst, die diese tragische Rolle hat, der Vampirin, die nicht älter werden darf oder nie in die Pubertät kommen kann, weil sie als Kind schon gebissen wird und deswegen eine kleine Vampirpuppe bleiben muss. Ne?
Und dann heute spekuliert man mehr noch als damals darüber, ob hier Homosexualität gezeigt wird.
Stimmt, es gibt ja die Serie jetzt, ne? Die Interview mit einem Vampir-Serie, die darauf sehr deutlich hindeutet. Klar, also Lestat hat im Grunde genommen kein Interesse an Frauen. Er hat Interesse an Männern, das zeigt sich auch, aber die Figur des Louis, so heißt er, der von Brad Pitt gespielt wird, diese Art der, also es gibt noch nicht mal eine Zurückweisung, also die Tatsache, dass Lestat sexuell an Pitt interessiert sein könnte, das wird auch gar nicht ausgeleuchtet. Ich glaube, dass das auch ein großer Kritikpunkt gewesen ist und natürlich gibt es so Sätze wie, Louis, du warst immer der Schönere von uns beiden, du bist immer der Stärkere, wo man sich fragt, wieso Tom Cruise mit seinem Ego das so durchgewunken hat, das auch im Film sagen zu müssen. Also mich hat das gewundert.
Du meinst, er hätte das, man hätte erwartet, dass er das verhindert.
Ja, also auf die Box gestiegen ist er ja trotzdem. Es gibt ja lustige Szenen, die dir auch gefallen dürften. Also der Vampir Louis schafft es ja irgendwie dann doch, die Vampirgesetze zu überlisten und dann irgendwie also durch das Kino halt und durch das Aufkommen des Mediums Film, das ist ein schöner Nebengedanke halt, zum ersten Mal wieder Tageslicht zu sehen, weil es im Kino sehen kann. Ne? Ja. Und in welchen Film geht er dann rein, als es das Kino gibt, dass er sich angucken kann? Er geht in Tequila Sunrise. Ne? Ein bisschen plakativ natürlich, aber das sind so schöne Spielereien halt irgendwie, in denen gezeigt wird, wie Vampire in der modernen Gesellschaft ankommen können.
Naja, Tequila Sunrise war zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange her. Ja, also cool. Auch hier ein positives Urteil, auch von mir. Ja. Und dann spreche ich jetzt über Quizshow. Gibt es denn überhaupt Musik für Quizshow? Ja, eigentlich müsste es diese, so eine Art Bingo-Quiz, Fernsehquiz-Musik sein, die immer so nervig ist. Übrigens auch in diesem Film, der in den 50er Jahren spielt, Frühzeit des Fernsehens, als mit Quizshows, also mit Superhirnen unterhalten wurde. Es wurden im Fernsehen auch sehr schwere Fragen gestellt. Der Film ist von Robert Redford inszeniert, der sich an seine Jugend erinnert, dass er in den 50er Jahren immer diese Quiz gesehen hat. Da gab es einen Skandal, weil das amtierende Superhirn fürs Fernsehen nicht so attraktiv war, war nicht telegen. Und dann hat man jemanden gesucht, nämlich Ray Fiennes, der fernsehkompatibel war, gefällig, gut aussehend, der schön formulieren konnte und dem die Antworten ins Ohr gegeben wurden, über einen Knopf im Ohr. Und das eigentliche Genie, ich glaube John Turturro, kam dann in der Sendung nicht mehr vor. Und es wurde dann ruchbar, dass dieser Ray Fiennes eben kein Genie ist und der auch nicht alles auswendig lernen kann, sondern dass ihm eingeflüstert wurde. Und das verbindet Redford wie so oft mit einer Medienkritik und der zeigt den Fernsehapparat und die verschiedenen Bedeutung der Werbung, also der Sponsoren. Damals wurden Sendungen immer von Firmen gesponsert und die haben verlangt, dass ein gut aussehender Mann das Superhirn sein soll. Nichts anderes zeigt der Film und ist eigentlich ein bescheidenes Sujet, aber eines, das Redford doch so sehr fasziniert hat, dass er Ray Fiennes dafür verpflichtet hat. Und das ist auch ein sehr gut gemachter Film. Ich dachte allerdings damals schon, was wird Redford jetzt noch machen? Die Filme werden immer kleiner, jedenfalls bis zum Pferdeflüsterer. Und das ist schon ein merkwürdiges Sujet. Wer soll sich das ansehen? Ne? Nicht mal in den USA gab es ein Interesse daran. Und einerseits spielt es in der vergangenen Ära. Niemand konnte sich an den Skandal erinnern. Auch 1994 schien das kein so gigantischer Skandal mehr zu sein. Ne? Allerdings ging es in den 50er Jahren natürlich um sehr viel Geld, das man da gewinnen konnte. Ja, kurzum, eine Regiefingerübung von Robert Redford.
Zwei Filme haben wir noch. Mein letzter kommt jetzt. Was für Arne Woody Allen ist, der in jedem Jahr mit dabei sein muss, bei mir John Carpenter. Schieben wir kurz mit Titelmelodie ein von Die Mächte des Wahnsinns. Komponiert von ihm. Rolle Sam Neill. Nach dem sehr erfolgreichen Sam Neill-Jahr 1993, in dem er sowohl in Jurassic Park als auch in Das Piano zu sehen war, spielt er jetzt in diesem Trash-Film mit von John Carpenter. Also wirklich leider überhaupt kein guter Film. Viele versuchen ihn immer hochzuhalten und sagen, das ist Teil seiner apokalyptischen Trilogie und er ist visionär, weil er halt irgendwie über die Macht der Bücher in der damaligen Zeit 1994 noch ein bisschen bedeutender als jetzt philosophiert. Natürlich ist die Macht der Bücher hier ausschlaggebend, was Bücher ausrichten können. Es geht nämlich um ein Buch, das ein Schriftsteller mit dem herrlichen Trash-Namen Sutter Kane geschrieben hat, gespielt von Jürgen Prochnow. Und dieses Buch ist in der Lage, jeden, der es liest, wahnsinnig zu machen. Und Sutter Kane könnte sozusagen eine Armee der Wahnsinnigen, die den Mächten des Wahnsinns erliegen, damit heranzüchten. Es ist natürlich ein sympathischer Gedanke, sich vorzustellen, dass es ein Buch, dass die Lektüre eines Buches sowas zu schaffen vermag, weil man wird ja nur dann wahnsinnig, wenn man ein derart großes Vorstellungsvermögen hat, das, was man liest, so in Gedanken umzusetzen, dass man wahnsinnig wird. Im Grunde ist es ein Kompliment an den Leser dieser Filme und dieses Buch zu denken, dass man nicht ein bestimmtes Bild sehen muss, dass man nicht eine bestimmte Indoktrination durch einen Guru haben müsste oder sonst irgendwie konditioniert werden müsste durch irgendeinen Overload, dass man wahnsinnig wird. Nein, es geht nur um das gedruckte Wort. Und das ist natürlich auch eine Hommage an H.P. Lovecraft, das hat Carpenter ja auch gesagt. H.P. Lovecraft, der ja auch erstaunt, also das ist ja eine Sache, viele stellen hier eine Reihe mit Stephen King, H.P. Lovecraft oder mit Edgar Allan Poe, aber das ist nicht so einfach, weil Lovecraft ja oft Monster eben nicht beschrieben hat, also zumindest nicht eindeutig. Er hat ja oft, bekannt ist ja der Lovecraft-Satz, dass er gesagt hat, und dann sah er das schlimmste Ungeheuer, das er jemals gesehen hat. Und das ist sozusagen das einzige Deskriptive an Monsterbeschreibung, was es in den Lovecraft-Geschichten gibt. Und so ähnlich wird anfangs noch insinuiert, dass Carpenter das auch machen könnte, dass man mit der Vorstellungskraft spielt. Aber das Problem dieser Geschichte ist, dass er halt doch zu sehr drastischen Monster-Make-up-Mitteln und Monsterparaden halt greift, um diesen Wahnsinn zu illustrieren. Und das ist ja das Irre. Wenn es darum geht, dass du über die Vorstellungskraft durch die Lektüre eines Buchs wahnsinnig wirst, ist das kontraintuitiv, wenn du dann irgendwie so eine Monsterparade auffährst. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Also dieser Film zerfällt dann auch sehr schnell. Das ist für Sam Neill leider kein gelungener Auftritt. Es ist Charlton Heston, kurioserweise, in einer Nebenrolle zu sehen. Er muss also Carpenter irgendwie gemocht haben. Heston hat im Serien übrigens auch in True Lies eine Nebenrolle gespielt, darüber haben wir vorhin nicht drüber gesprochen. Es gibt eine Szene, Arne, Carpenter hat sich mal verglichen mit Hitchcock. Er sagt, dass der Spannungsmoment Suspense, den beide gemeinsam haben, ist, dass es nicht einfach die Explosion gibt, wenn irgendwas passiert, sondern beide würden vorher die Bombe unter dem Tisch am Ticken zeigen. Und das wird hier so ein bisschen ähnlich inszeniert. Also man sieht im entfernten Bildhintergrund einen offensichtlich gestörten, also bereits durch das Lesen des Buchs wahnsinnig gewordenen Menschen mit einer Axt immer näher an Sam Neill, der in einem Diner sitzt, herantreten. Und man weiß eigentlich, was passiert. Aber es gibt immer wieder genug Zwischenschnitte, dass man diesen Mann nicht mehr sieht, aber man weiß, er kommt halt immer näher. Und das ist ein bisschen zu vergleichen mit der Bombe unter dem Tisch, ja, wie bei Hitchcock.
Aber das ist interessant, dass neben De Palma auch Carpenter Hitchcock'sche Elemente verwendet hat. Ist nicht sehr auffällig bei Carpenter, oder? Also im Werk von Carpenter eigentlich nicht.
Es gibt halt Filme wie Halloween, in denen halt das Böse im Dunkeln, im Schatten liegt und immer wieder angedeutet und gezeigt wird, also sozusagen ein Spannungsaufbau schon passiert. Ja. Das ist beim Ding aus einer anderen Welt ein bisschen anders, der halt immer mit sehr, sehr, sehr großer Drastik halt irgendwie das Monster sofort in den Raum hineinwirft.
Zuerst gibt es eine Andeutung, wobei dieser Film ja auf einen Film aus den 50er Jahren zurückgeht und irgendwann taucht der Golem dann tatsächlich auf, ne? So auch in Carpenters Remake vom Ding. Aber das Ding ist natürlich so beherrschend, weil man etwas Grauenhaftes befürchtet. Und es kommt dann auch um die Ecke. Ne?
Er will alles zeigen, was er zeigen kann. Er will eben nicht alles im Dunkeln lassen und den Schrecken halt aus dem Schatten oder im Schatten belassen. Nein, er will wirklich das Schlimmste, was wir uns vorstellen, durch Practical Effects auch versuchen halt darzustellen. Und das hat er mit dem Mächten des Wahnsinns auch ein bisschen probiert, aber die Monster sehen einfach schäbig aus. Das war für 1994 nicht mehr gut. Der Film wird faserig, reiht im Grunde nur noch Schockmoment aneinander. Die Apologeten von Carpenter lieben natürlich alles, aber dieser Film kann nicht dazugehören. Das ist einfach kein guter Film.
Ja. Ja, jetzt kommen wir zu einem Film, der damals sehr gefeiert wurde. Mhm. Independent Kino von Kevin Smith hat viele Preise bekommen und wurde sozusagen stilprägend. Schwarz-Weiß-Film, Slacker-Komödie kann man sagen. Damals eine Art, also der Film für die fortgeschrittene Pubertät, kann man sagen. Junge Leute an der Tankstelle, kann man sagen. Ne? Oder Spätkauf, sagt man in Berlin. Ja,
ne? Slacker oder Generation X.
Ja, von der Art ist ja dieser Film. Und der galt damals als ungeheuer lustig. Also jede Einstellung dieses Films. Ja, ist noch immer so lustig.
Ich hab den extra wieder geguckt und der ist überhaupt nicht schlecht gealtert. Mhm. Ich finde den immer noch sehr lustig. Er hat, wie ich finde, für das Kinojahr 1994 neben Pulp Fiction auch die besten Dialoge.
Ja.
Das funktioniert immer noch. Und die Bildsprache oder, das auch die, oder auch die Schildsprache, die Schildersprache, die da benutzt wird. Es wird ein Schild aufgehängt, I assure you, we are open.
Ja.
Und das ist im Grunde genommen ein sehr, sehr lustiger Verweis auf die Arbeitshaltung. Denn auch wenn es nicht so aussieht, als könnten die arbeiten oder würden die arbeiten, nein, dieser Laden hat wirklich offen. Und es gibt ja so einen Running Gag in dem Film, dass Dante, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der mit dem Bart dann halt auch sagt, er sagt am laufenden Band sein Mantra, I'm not even supposed to be here today. So, er sagt, er hätte eigentlich gar nicht arbeiten sollen an dem Tag, ja. Aber er hätte an dem Tag eigentlich jedes Problem lösen können und alles richtig machen können. Das ist ja sozusagen die Pointe des Films. Es gibt die Gelegenheit, dieser Slacker alles einfach richtig zu machen. Der Film kam ins Kino am 19. Oktober, ich habe nachgeguckt, also ein halbes Jahr nach Cobains Tod. Und er passte halt trotzdem total in diese Zeit. Er hat dieses Grunge-Jahr 1994 damit auch extrem gut zum Ende geführt. Und er hat auch diese Nerd-Dialoge, wie Tarantino sie machen würde oder andere später führen würde, die hat dieser Film auch gehabt. Die reden da ja über den Vergleich der beiden Star Wars-Filme, das Imperium steht zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ja. Da wird ja ein Punkt damit gemacht, dass gesagt wird, hat irgendjemand mal schon mal daran gedacht, dass am Ende des dritten Teils der Todesstern zwar in die Luft gejagt wird und damit auch die Schurken, aber damit eben auch unschuldige Bauarbeiter mit dazu. Denn die haben den Todesstern noch nicht fertiggestellt. Es ist ja ein Gerüst, dieser Todesstern. Denn die Sturmtruppen sagen, sie wissen ja nicht, wie man ein Klo repariert. Also es werden schon auf sehr lustige Art und Weise diese Gespräche geführt. Gleichzeitig auch irgendwie Videothekenkunden auch veräppelt. Es wird eine Videothekenkundin, die kommt dann rein und fragt, sagt dann immer, tja, auf der Hülle, da steht immer so viel drauf, aber da steht nie drauf, ob der Film auch gut ist.
Ja. Jetzt fällt mir der Begriff wieder ein, den ich vorhin gesucht habe. Nerdfilm.
Nerdfilm, ja. Ja. Und also ich finde Clerks 2 sogar noch ein bisschen besser, aus dem Jahr 2004 ist der, glaube ich. Wobei natürlich schon eine Hollywood-Produktion gewesen ist, auch in Farbe. Aber generell hat sich Smith natürlich immer an diesen Clerks-Motiv abgearbeitet. Er wurde eigentlich nie besser als bei den Clerks-Filmen. Clerks 3 habe ich noch nicht gesehen, das ist ein Meta-Ebenen-Film, was schon ziemlich schrecklich klingt. Aber er war eigentlich nie wieder so gut wie zu dieser Zeit dieses Debüts.
Ja, der war überhaupt in sämtlichen Filmen, die er seitdem gedreht hat, nicht mehr so gut. Einmal spielte Alanis Morissette mit in einem seiner Spiele, ja, in dem Dogma-Film, der eigentlich dann der riesenhaft sein sollte und den man sehnsüchtig erwartet hat. Aber da war erkennbar, dass, wie man so sagt, der Charme des Anfangs Kevin Smith schon verlassen hatte, ne? Und auch sein Talent für Dialoge, das hat hier sehr gut funktioniert, aber später wurde das alles etwas schwerblütig, ne? Vor allem auch mit so übersinnlichen Elementen und Elementen des Mythos. Das hat alles metaphorisch überladen, was bei Clerks alles noch sehr einfach ist, ne? Und was so wie bei Affleck und Damon geradewegs aus dem College zu kommen scheint.
Aber dies ist ja trotzdem auch der Film, in dem eine Frau Sex mit einer Leiche hat, ohne es zu wissen. Sie geht doch dann irgendwie auf das Klo dieses Ladens, wo ein alter Mann einen tödlichen Herzinfarkt erlitten hatte, aber sein Geschlechtsteil noch erregiert geblieben ist, und weil es dunkel ist und sie dann Sex hat, dachte sie, es wäre ihr Freund Dante gewesen, der in Wirklichkeit vorne steht.
Ja. Wir müssen hier abbrechen.
Ja, und natürlich nicht zu vergessen, der legendäre Dialog, Blowjob ist nicht dasselbe wie Sex. 37.
Ja. Jetzt, da du es sagst, kann ich mich wieder daran erinnern. Ja,
also
es ist auch ein sehr langer Dialog.
Ja, also er kommt darüber nicht hinweg. Also das Verhältnis ist 37 Blowjobs zu 12 Mal Sex haben. Und natürlich ist Blowjob nicht dasselbe wie Sex, aber für ihn ist es sehr, sehr schlimm, das zu hören, denn er kommt darüber nicht hinweg.
Also es ist dein Lieblingsfilm noch vor Shawshank Redemption.
Also ich find Clerks großartig. Also der beste Film des Jahres wäre für mich natürlich gewesen Pulp Fiction. Den haben wir ja schon besprochen. Aber Clerks vor Shawshank, ja.
Da fällt es mir schwer, mich zu entscheiden. Es ist dann doch Bullets Over Broadway wahrscheinlich.
Auf jeden Fall ist es für uns beide nicht Forrest Gump.
Nee.
In dem Sinne, bald geht's weiter mit 1995.
Tschüss. Vielen Dank.